Forecast Episode 5. Herzlich willkommen. Ein wundervoller Sommertag draußen. Die Sonne scheint draußen wie drinnen. Ich habe eine sehr gelbe Hose an. Olaf Schindler, mein zweiter Podcast-Gast, hatte auch eine gelbe Hose an. Das ist nochmal Next Level Gelb. Und interessanterweise, die Produktionscrew hatte mir gesagt, ich soll auf gar keinen Fall diese Hose anziehen. Das ist ein paar Wochen her. Ich habe es vergessen, habe jetzt diese Hose an. Ich hatte die Wahl, die Hose auszuziehen, Unterhose hier zu sitzen oder die Hose anzulassen. Ich habe mich dafür entschieden, sie anzulassen. Offenbar muss irgendwie was dann mit dem Bild reguliert werden, aber an die Produktionscrews tut mir leid. Dafür habe ich ein Hemd an, das ist scheinbar kompatibler mit diesen Mikros. Ich verstehe von diesen ganzen Sachen ja nichts. Das Einzige, was ich tun kann, ist mich selber reflektieren und andere. Mit der Technik habe ich nicht viel zu tun. Jemand, der sich auch sehr gut selbst reflektieren kann und andere, ist mein heutiger Podcast-Gast. Jemand, dem Vorsprung at Work ganz viel zu verdanken hat, der vermutlich selber auch Vorsprung at Work einiges zu verdanken hat. Der Frank Weber, ehemals Mercedes-Benz, jetzt im Ruhestand seit dem 30.06., nee, 31.05. Das ist schon so lange her, das ist schon Ewigkeitsrentner. Hat die Bodytech geführt, das ganze Thema Umformung von Blech war sein Leben und Aufsichtsrat innerhalb der Daimler-Benz AG, Mercedes-Benz AG, war auch ein Manager, mit Sicherheit mit allen Wassern gewaschen, was so Konzernpolitiken und so weiter angeht, und gleichzeitig ein ungeheurer Mensch mit tiefem Spürsinn für das, was es braucht, mit Mut, die Dinge anzugehen, wenn sie anzugehen gehören, und ein wichtiger Fahnsmann in der Geschichte von Vorsprung at Work. Und Frank, ich freue mich sehr, dass du da bist, und heiße dich herzlich willkommen.
Danke, Christian, dass ich da sein darf.
Das ist eine große Freude. Unser Check-in-Butler hat wieder was in der Nase und ich ziehe es ihm raus und mal gucken, was es dieses Mal ist. Ach ja, nett. Wozu komme ich viel zu selten?
Also für mich, im Moment, du hast es angesprochen, ich komme viel zu selten zu den Dingen, bei dem ich auch Spaß habe, und es war Sport. Sport habe ich vernachlässigt in den letzten Jahren. Und du hast es richtig gesagt, seit dem 1.6. bin ich im Ruhestand. Zumindest was die Arbeit bei Mercedes-Benz angeht. Und ich habe schon begonnen, aber noch nicht so intensiv, wieder viel, viel mehr Fahrrad zu fahren. Das war meine große Leidenschaft und es wird es auch wieder sein.
Mhm. Wenn ich die Frage lese, denke ich sofort, na, das ist ja der totale Abgesang an die Eigenverantwortung, weil per se kommst du ja zu allem, wozu du irgendwie kommen willst. Also mit anderen Worten, wenn du dich mal im Leben davon verabschiedet hast, gewisse Dinge tun zu müssen, kannst du generell alles tun, was du willst. Und wenn ich mir die Frage stelle, wozu komme ich viel zu selten, dann fällt mir dazu wirklich nicht so richtig viel ein, weil ich mein Leben mittlerweile in einer Art und Weise so hingebürstet habe, dass ich per se die Dinge tue, die ich tun will. Größtenteils. Das ist auch mit diversen Abschieden von anderen Dingen dann verbunden, aber die Preise zahle ich ganz gerne. Und wozu komme ich viel zu selten? Wahrscheinlich dann doch nochmal, und wie gesagt, es ist ein Reminder an die Eigenverantwortung, mich in die Stille mit mir selbst zu begeben. Also immer, wenn ich die Gelegenheit habe, setze ich mir dann meistens irgendwie die Kopfhörer auf oder sowas und höre irgendeine Musik oder gucke im Zug aus dem Fenster und so weiter. Aber das Wirkliche mit mir selbst beschäftigen, das kommt vielleicht noch ein bisschen zu kurz. Also ich nehme diese Frage als kleinen Impuls für mich selber, noch mehr über mich und damit auch über andere nachzudenken. Da sind wir schon mitten im Thema, als wir uns kennengelernt haben, 2016 oder was. Hast du durch den Impuls des Kennenlernens angefangen nachzudenken, und vielleicht kannst du mir und unseren Zuschauern, Zuhörern mal erzählen, was du damals so erlebt hast.
Wir haben uns, ja, ich glaube, wir haben schon ein paar Mal darüber reflektiert, war es 2016, war es 2017, aber ich glaube, ist gar nicht so wichtig. Ja, wie habe ich dich kennengelernt? Eines Tages habe ich von einem Projekt innerhalb Mercedes gehört, das MPS mit einer Unternehmung, Vorsprung at Work, das mir nichts gesagt hatte damals, gestartet hat. Es hieß Hashtag Besser Projekte. Für mich völlig fremd. Ich konnte mir auch gar nichts darunter vorstellen. Man hat mir nur gesagt, das ist so ein bisschen Venture-Format. wo Mitarbeiter unter Anleitung, wie hätten es vielleicht damals ist, unter kontinuierlichen Verbesserungsprozess, also das KVP-Prozess bedient. Und damals schon hatte ich das Verlangen gesagt, ich verstehe es richtig, aber darf man da mal dabei sein? Kann man da mal es erleben, dass es nicht nur in der Theorie bleibt? Und ich weiß nicht, ich wurde eingeladen und du warst dabei in dieser Runde. Ich habe das schon mal gesagt und du hattest keinen Ton gesagt. Du saßt, ich saß so wie heute auch rechts von mir gesehen, klassisch von Mercedes. Man hat es gut vorbereitet, weil da kam ein Hierarch und ich wollte eigentlich nur einmal dabei sein. Aber das ist was, was mich immer beschäftigt hat. Warum sind wir so hierarchiehörig und glauben da immer was ganz Besonderes vorstellen zu müssen? Sind nicht wir selbst? Und man hat mir das erzählt und gesagt, das ist was, da ist was drin. Ich hatte das ja nur dann in der Theorie kennengelernt, dieses Thema mit über einen Workshop kommen, Menschen einzubinden, sie dann in ihren Stärken zu bringen, um dann in die Umsetzung zu gehen. So hatten wir uns kennengelernt und wir hatten dann, nachdem ich das extrem wertvoll fand, was ich dort gehört habe, haben wir gesagt, wenn du das machen magst, sprech doch direkt mal mit Christian Kugelmeier, der ist hier der Ansprechpartner. Und so sind wir zusammengekommen und haben, glaube ich, daraufhin, als du mich mal abgeholt hast und in eurer Philosophie, in die Vision, das Konzept gebracht hast, da ist wirklich unsere intensive Zusammenarbeit entstanden.
Mhm. Ich erinnere mich insofern ganz gut daran, als natürlich du damals für mich in erster Linie mal so eine Machtzuschreibung warst. Da kommt jemand, der ist E2, da kommt jemand, der ist Aufsichtsrat. Und da habe auch ich damals so ein bisschen geschluckt im Sinne von, was erwartet mich denn da jetzt? Und ich habe es überhaupt nicht übereinander gebracht, dass jemand in der Position, in der du warst und gleichzeitig in der Menschlichkeit, in der du warst, dass das eine Person sein konnte. Das war mir auch aus meiner Vergangenheit völlig fremd, dass jemand in der Position eine derartige menschliche Tiefe und auch Neugierde ausgestrahlt hat. Weil ich war bis zu dem Zeitpunkt eher mit den Mächtigen in den Systemen, mit denen ich zusammengekommen war, gewöhnt, dass die alles wussten, dass die über alles werteten, dass die bezüglich des Themas Lernen generell immer die Schotten dicht machten, weil die hätten zugeben müssen, dass sie halt nichts wissen. Und du warst so radikal anders und ich habe das erstmal überhaupt nicht übereinander gekriegt. Ich habe da erstmal einfach gedacht, okay, das ist irgendein Spiel. Ich kann dem noch gar nicht richtig vertrauen. Ich kann mich auch noch gar nicht als der vollständig zeigen, der ich irgendwie bin. Und jetzt gucken wir mal, wie das da weitergeht. Dann habe ich irgendwann einen Vortrag gehalten in Sindelfingen. Ja. Weißt du, habe ich meinen Skiurlaub unterbrochen und bin zu dir gefahren mit deinen, war das die leitende Führungskräfte?
Ja, Konzernsprecher ist der leitende Führungskräfte, ja.
Genau, der Frank war nämlich auch noch Leiter der leitenden Führungskräfte und da habe ich einen Vortrag gehalten und dann ging die Zusammenarbeit als solche überhaupt erst richtig los und ich rieb mir halt völlig die Augen über dich, der irgendwie diese ganzen Dinge, ich musste dir auch nichts mehr erklären. Also weiß, stimmt vielleicht nicht, das eine oder andere habe ich vielleicht noch erklärt, aber du wusstest das alles schon und es war alles so tief in dir drin, dass es völlig natürlich irgendwie aus dir rauskam, ja, natürlich, das muss irgendwie der Weg sein. Und ja, Vorsprung at work, Christian nehme ich an die Hand und so weiter, wir machen das. Aber wir haben das immer in ganz, ja, prägnanter Gemeinschaftlichkeit irgendwie gemacht. Und gar nicht aus so einem Verhältnis raus, irgendwie Berater und Kunde, sondern Mensch und Mensch gestalten irgendwie die Systeme so, dass sie für Menschen den meisten Wert bringen. Und das ist natürlich im System Mercedes oder im System Daimler damals einfach ultra fremd gewesen. Ja, also dem Daimler das Thema Mensch beizubringen, das empfand ich als also irgendwie unmöglich, kannst du es auch nicht beibringen, es kann eben nur erlebt werden. Aber mit dem Thema Mensch hat sich der Daimler in meiner Wahrnehmung damals schon ziemlich schwer getan.
Ja, ja. Aber es war, weil du es angesprochen hast, ja, was mir hat immer schon das Thema begeistert, wie machen wir es gemeinsam? Also diese im Team, mir war schon früh klar, Führungskraft ist das eine. Aber du schaffst es ja nur im Team. Und mit der Zeit war eine Erkenntnis, es ist doch eigentlich wunderschön, mit anderen etwas gestalten zu können und vor allem für andere da zu sein und denen weiterzuhelfen. Ist mir aber erst in dem, dass wir auch mit dem Leadership 2020-Programm, das ja parallel lief, zu dem, wie wir uns dann kennengelernt haben, wie wir zusammengearbeitet haben, was sich extrem gut ergänzt hat zu dieser Zeit. Mhm. Und es war irgendwie, wie wenn es an der Zeit gewesen wäre, jetzt was anderes zu machen. Und nicht das Gleiche vom Gleichen vom Gleichen. Also dieses klassische kontinuierliche Verbesserungsprozess. Anstatt 3% Verbesserung, mach halt 5%, dann will der Welt gut. Ich glaube, das wissen wir alle, dass es endlich ist. Und wir müssen nicht nur am System weiterarbeiten und dort Das muss man tun, aber das Verbinden ist das Und. Und ich habe halt gelernt, auch am System zu arbeiten. Und da musst du rausdrehen, da musst du das anders machen. Und na, ich erinnere mich an diese ersten Workshops, Ventures, wo wir gesagt haben, wir haben oft gesagt, was differenziert uns, sind die Menschen. Weil Anlagen, Einrichtungen kann jeder kaufen, aber es sind die Menschen, der Mensch im Mittelpunkt, das ist so wichtig. Aber ich habe das Gefühl gehabt, die Menschen haben es sehr genau gespürt. Das ist zwar ein netter Satz, aber ich spüre da nichts. Und das haben sie, glaube ich, wieder erlebt durch dieses erste Venture. Ich erinnere mich noch sehr genau, wir haben einen Dreischichtbetrieb gehabt. Wir haben immer wieder diese Schwierigkeiten gehabt, wenn in dieser A-Schicht was passiert ist, war mal die B-Schicht das nicht mitbekommen, schon gar nicht unsere C-Schicht, die Nachtschicht. Wie schaffst du das, kontinuierlich in dieser Information, in diese Übergabe von Schicht nach Schicht nach Schicht zu machen? Und wir haben das im Klassischen gemacht, da sind Führungskräfte zusammengesessen und haben gesagt, so muss es wohl sein, so ist das Beste, haben es versucht rüberzubringen und gesagt, wenn er so macht, dann ist es gut. Wir haben es umgedreht, wir haben gesagt, ihr macht es jeden Tag, was passiert denn dort? Hm. Und wir sind hingegangen und das war eines der größten Fortschritte für mich, ins Erleben zu kommen. Ich glaube, ich war schon sehr viel in den Produktionen bei den Menschen, weil du musst durchs Erleben kommen. Nicht das, was dir die Menschen erzählen, nicht das, was du von anderen hörst. Da musst du deine Meinung bilden. Aber durch das Erleben sind wir genau dorthin gekommen, was uns, glaube ich, eines der wesentlichen Elemente unseres Zusammenarbeitens war.
Also ich glaube, bei Hashtag Besser, dem Programm, das wir damals mit MPS gemacht haben, hat uns irgendwann, ich sag mal, den Hals gebrochen, als den Führungskräften klar war, sie werden nicht mehr in der gleichen Art und Weise benötigt wie bislang. Weil halt total deutlich wurde, dass Mitarbeiter die Probleme, die sie haben, selber besser lösen können, als wenn sie es irgendwie hochkaskadieren und dann irgendein Blackbelt-Team kommt und versucht, das zu tun. Und ich glaube, vor dieser Erkenntnis oder vor der Konsequenz hatte dann auch MPS ein bisschen Angst. Also, keine Ahnung, Jürgen Vetter, Bettina Sande, Klaus Büchler, solltet ihr gerade zuhören, zuschauen, Liebe geht raus. Es war vor ein paar Jahren für uns sehr schmerzhaft, dass das an der Stelle endete, weil tatsächlich war die wirkliche Arbeit am System eben nicht möglich. Also, und bis zum heutigen Tag jagt mich das, weil wir tatsächlich Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen mit etwas versorgt hatten, was Hoffnung ist und wirklich Eigenverantwortlichkeit und das Fühlen dessen, was man selber für den Daimler damals erreichen konnte, dass wir das nicht weitermachen konnten, dass das nicht System werden konnte, sondern dass die Leute generell wieder in ihre Systemumgebung zurückgeschickt wurden, aus der sie kamen. Und das hat viele, viele Menschen sehr beschäftigt und auch sehr traurig gemacht. Und bis zum heutigen Tag habe ich Freundschaften, die ich pflege mit diesen Menschen, die mir sehr dankbar sind, uns sehr dankbar sind, am Ende sich selbst sehr dankbar sind dafür, dass sie sich bewiesen haben, was Eigenverantwortung bei der Arbeit sein kann. Aber da ging es dann halt damals nicht weiter. Aber du hast ja dir genau auch diese Erkenntnis zum Anlass genommen, zu sagen, nee, da, wo ich verantwortlich bin, also sprich im Presswerk, will ich das anders machen. Und dann ging da die Reise los mit letzten Endes inklusive Betriebsmittel irgendwann 4.500 Menschen, von denen du gesagt hast, okay, wir bringen die jetzt gesamtheitlich in ein neues System. Und das hast du dann 4, 5, 6 Jahre lang gemacht. Und was ist denn, wenn du zurückguckst auf die ganze Arbeit, was waren denn so die größten Hindernisse, die größten Stolpersteine, die größten Schwierigkeiten, die du in dieser Systemumbauarbeit für dich erlebt hast?
Also im ersten, natürlich im direkten Umfeld. Du hast angesprochen, ich war erst verantwortlich für die Presswerke an mehreren Standorten. Und wir haben die Chance, von dem habe ich immer geträumt bekommen, ab 2020, wir haben es immer genannt, eine End-to-End-Verantwortung zu bekommen mit den Werkzeugboden, mit der digitalen Welt. Und wir haben immer gesagt, unsere Vision ist jetzt vom Design, das wir wissen, es beim Auto ganz, ganz wichtig ist, vom Design bis zum Bauteil haben wir alles in einer Verantwortung. Und das hat mich immer herausgefordert. Klar, viele haben gesagt, ist das nicht so groß? Ja, aber ich habe gemerkt, da kannst du dich auch nicht mehr verstecken. Und ich habe mich immer vor solchen großen Herausforderungen nie gescheut, da bist du verantwortlich. Da kannst du sagen, ja, das ist nicht meins. Und du hast, ich erinnere mich einfach, wie wir uns kennengelernt haben, dein Bild mit dem Dreieck, mit der Hierarchie. Da hast du gesagt, so ist es eben. Ja, ihr arbeitet in Abteilungen, du hast es schön betont, in abgeteilten Bereichen. Nämlich das Design hat etwas gemacht, die Konstruktion, die Planung, die Produktion, der Vertrieb. Aber wir haben alle in unseren Silos gelebt. Und deswegen haben wir es oft in unserer Gestik auch gesagt, wir dürfen nicht mehr so arbeiten, sondern wir müssen so arbeiten. Und das war die große Chance, die Menschen zusammenzubringen. Gearbeitet hast du eigentlich gegen den Widerstand, dass viele, denen es vielleicht ähnlich ging wie mir, haben gesagt, boah, das ist doch so logisch. Das, was ich in Leadership 2020 bei Mercedes oder damals Daimler Und das, was wir gemacht haben, gelernt haben, gesagt, das ist so logisch, da muss die Lösung drin liegen. Aber die Lösung wird natürlich nur real, wenn ich sie auch lebe. Genau. Und da waren viele, oh, ist das richtig? Dürfen wir uns da trauen? Und das war so, viele haben gesagt, Frank, du hast am Anfang immer gesagt, mach doch einfach mal. Und so beginnt es doch eigentlich. Ich meine, wenn ich immer nur jeden frage, wen will ich denn fragen? Da ist der Bedenkenträger, ich weiß nicht, da ist der Bedenkenträger. Nee, das ist gegen das, was wir bisher gemacht haben. Und wir haben es eigentlich schon immer so gemacht. Das ist dieses Am-System aber. Es war also diese Überzeugungskraft zu leisten von den Menschen, gebt uns doch gemeinsam die Chance, das mal anders zu machen. Aber dann das, und du weißt, Mercedes ist groß, das halt nicht nur im Kleinen zu haben, sondern es auch auszudehnen. Mir war schon klar, ich brauche diese partnerschaftliche Zusammenarbeit mit vielen anderen, die aber, sorry, ja, das, die Kenntnis Leadership hatten, aber ich glaube nicht so verinnerlicht. Ich muss dazu sagen, ich durfte zu diesen 144 gehören, die das mit von Anfang an mit begleiten durften. Das war mit die beste Zeit für mich bei Mercedes, weil ich so viel lernen durfte, so viel Neues lernen durfte. Aber auch diese Addition, die ihr uns mitgegeben habt, wie ihr uns geführt habt. Und das war ja auch ein gegenseitiges Klar. Geben und Nehmen. Es war ein Lernen miteinander. Und das im Kleinen zu schaffen, immer mehr zu überzeugen, dass der neue Pfad eigentlich der wertvollere für uns ist. Aber sehr wohl zu wissen, dass da sehr viel im System Mercedes ist, das uns hindern wird, das das gar nicht möchte. Und uns immer wieder versuchen wird, auf diesen alten Pfad zurückzubringen.
Und es war eine Wahnsinns-Energieleistung, ne? Auch von dir selber als derjenige, der das ja auch visionär irgendwie führte oder mit einer persönlichen Energie führte, der sich ja auch durchaus abrieb an dem einen oder anderen. Ja, ich meine, wir haben da schon ein paar sehr renitente Kandidaten gehabt innerhalb auch deiner E3er-Riege, ja, der alten E3er-Riege. Wie ich erinnere es, als wäre es gestern, ja, wenn du plötzlich mit diesen vulgo alten weißen Männern, alles sehr geschätzt, alles wunderbare Menschen, in einer Art und Weise interagierst, die sie öffnen soll oder sagen wir ihnen Öffnungsangebote machst und diese Öffnungsangebote einfach nicht gehört oder nicht angenommen werden können, dann hat das natürlich die Tendenz, dass man sich an diesen Menschen auch abreiben kann. Ja, dass man irgendwie an den Menschen verzweifelt, dass man sagt, das muss ich denn jetzt auch noch machen, damit und so weiter. Was ja die völlig falsche Herangehensweise ist. Es kann ja nur darum gehen, halt immer wieder neue Angebote zu machen. Aber da sind halt auch ein paar Konditionierungen am Start gewesen, die so fundamental gewesen sind bei den Menschen, dass wir sie insgesamt einfach nicht geknackt bekommen haben. Ich meine, wir wissen ganz genau, welche Kandidaten einfach diese Reise gar nicht mitgehen konnten, weil ihnen die Verbindung zu sich selber einfach verunmöglicht war, wie gesagt, durch ihre Konditionierung, die dann am Ende auch nicht mehr Teil der Geschichte waren. Das kann man ja auch ganz offen sagen, dass wir einfach in der Konsequenz dann auch gehandelt haben und gesagt haben, okay, mit dir geht der Weg einfach nicht weiter. Jetzt ist das Daimler-Universum damals groß genug gewesen, um die Menschen alle irgendwo hinschicken zu können. Aber es ist halt sehr klar, dass dieser Weg aus der, ich nenne es mal immer Verantwortungslosigkeit im Kästchen hin zur vollständigen Verantwortung für sich selber und für das große Ganze nicht jedem geschenkt ist, ja, dass man das tun kann. Dir war es geschenkt, vielen anderen ist es geschenkt, die jetzt auch mitziehen und die das Ding jetzt auch nach deinem Ausstieg aufrechterhalten. Aber einige können das einfach nicht und das ist auch völlig wertfrei, dass sie es nicht können. Du kannst mit diesen Menschen diese Form von Unternehmertum, die sich viele Unternehmen wünschen, nicht gegangen werden. Und das ist, glaube ich, auch die große Chance jetzt in der Digitalisierung, dass wir Menschen einfach in die Verantwortung gerufen werden für die Dinge, die wir tun. Und dass alles, was bislang an verantwortungslosem Arbeiten passiert worden ist, künftig von der Technik gemacht wird. Und dass wir Menschen einfach in andere Art und Weise in Verantwortung kommen. Und wenn du jetzt auf dich selber persönlich zurückblickst, auf deine Lernreise als Mensch, was hat das denn jenseits deines Wirkens bei Daimler, bei Mercedes-Benz für dich als Mensch für Auswirkungen gehabt, diese ganze Lernreise?
Also du hattest mir ganz am Anfang mal mitgegeben, Frank, was du brauchst, ist Klarheit, Mut und du musst einen Preis dafür bezahlen. Klarheit war, glaube ich, mir schon klar, was das bedeutet. Du musst viel klarer werden in dem, was wir auch zusammen ausgearbeitet haben. Mut hatte ich dann schnell gemerkt, ja, den brauchst du, um diesen Weg zu gehen, weil du viel, viel mehr Menschen hattest, die das in Zweifel gezogen haben, dagegen waren, nicht überzeugt waren, das zu machen. Und mit der kleinen, wir wissen das ja, du brauchst so eine kleine Gruppe, die dann so motiviert ist, es weiterzutragen. Du brauchst immer mehr, bis du diese kritische Masse erreicht hast, das zu machen. Aber ich konnte mir nichts unter dem Preis vorstellen. Also, was soll das für ein Preis sein? Und das war dann schon die Erkenntnis nachher, der Preis, den ich bezahlt habe, es hat viel, viel mehr Kraft gekostet. Es hat, du hast die Höhen und Tiefen, also viel, viel mehr. Dieses emotional hat mich das extremst bewegt, was da passiert ist. Und es war einfach diese Kraft. Ich habe viel mehr Zeit der Regeneration gebraucht, vielleicht auch meinem Alter dann geschuldet. Wenn du das vor 20 Jahren gemacht hättest, wäre das auch noch anders gewesen. Aber das war es eigentlich. Aber ich habe mich immer, und ich hatte im Umfeld auch natürlich dich gehabt, aber ich habe ein paar wenige Menschen gehabt, die mich immer wieder motiviert haben, dabei zu bleiben, die immer dabei waren, mir als Sparringspartner zu dienen, die mich immer wieder aus diesem Tal, das dann natürlich auch da war, und wenn du ins Zweifeln gekommen bist, hey, ist das wirklich richtig, ist es das, nicht nur ist es das wert, und weil es so viel Kraft kostet, sondern sind wir auf dem richtigen Weg. Und das habe ich gelernt, der Weg, der wird sich immer korrigieren. Es wird nicht mehr das geben, dass wir sagen, wir machen jetzt einen Weg für 5 Jahre und den bleiben wir und den müssen wir sehr, sehr stabil halten. Das war es eigentlich immer. Und ich habe die größte Erkenntnis eigentlich war das, ich habe mir gedacht, was ist Erfolg bei Mercedes? Und für mich, aus meiner Sicht, meiner Wahrnehmung war, Erfolg immer ist definiert gewesen durch die Hierarchie. Du bist irgendwann mal in die Hierarchie eingestiegen, du warst Teamleiter, dann hast du Abteilungsleiter und Centerleiter. Wahrscheinlich hat er viel gesagt, der Frank Weber ist eigentlich gescheitert, weil er ist ja nie Vorstand geworden. War nie meine Intention. Aber ich habe gemerkt, da muss doch noch was anderes sein, als permanent dieses Streben zu haben, nach oben zu kommen. Jeder weiß es, das ist wahrscheinlich nicht spezifisch bei Mercedes, da musst du halt systemisch intelligent handeln, dass du dann in der Hierarchie weiterkommst. Und das war mir ab dem Zeitpunkt gar nicht mehr so wichtig, sondern war wichtig, diese Einheit, und der Mercedes hatte Vertrauen in mich gesetzt, diese End-to-End-Einheit nach vorne zu bringen, erfolgreich zu machen, dass Erfolg was anderes bedeutet und vor allem, dass Führung was anderes bedeutet. Du hast es vorher angesprochen. Was war Führung? Wir sitzen in Meetings, wir diskutieren über Projekte, über die neuen Designs, wir berichten und diskutieren über Innovationen. In Kreisen, da sitzen Führungskräfte und du hast es vorher auch gesagt. Und die wissen alles und die können alles und die bringen hier ihre Meinung ein. Oder ziehen sich auch mal zurück und taktieren dort, ja. Mhm. Aber es hat auch nichts mit Führung zu tun. Und da habe ich gelernt, mit Leadership, mit dem, was wir gemacht haben, dass Führung ist ein und allein, hat was mit Menschen zu tun. Ja. Und wie viel Zeit nehmen wir uns für Menschen? Da gibt es dann Statistiken, da siehst du, dass du in deiner Arbeitszeit pro Woche kleiner 10% dich eigentlich um Menschen kümmerst. Du bist mit Menschen zusammen permanent, aber es ist was anderes. Aber Führung hat mit der direkten Auseinandersetzung zu tun. Ja. Und das in Verbindung, muss ich auch ganz ehrlich sagen, als wir 2018 bei Mercedes begonnen haben, mit Gallup zusammenzuarbeiten, in dieser Mitarbeiterbefragung, wo es halt nicht im Kern um Zufriedenheit ging, zufrieden sind wir alle, sondern um die emotionale Bindung. Mhm. Das war ein zweiter wesentlicher Aspekt, der mich geprägt hat. Hey, da liegt was drin. Also sich um die Menschen zu kümmern. Die Menschen, wir haben Prinzipien und da ist Prinzip Lernen, Befähigung. Aber was bedeutet denn das? Also sich nicht immer nur um mich zu kümmern, sondern als Führungskraft für die Menschen, also für andere da zu sein, die stark zu machen, die weiterzubringen.
Jetzt kannst du ja dein Arbeitsleben vor diesen ganzen Erkenntnissen mal gegen das Arbeitsleben nach diesen ganzen Erkenntnissen legen. Und welches von beiden Arbeitsleben passt dann besser zu deinem Wesen? Irgendwie fast schon eine rhetorische Frage, aber wenn du dich auch im Lichte dessen reflektierst, was du jetzt weißt, was du früher gemacht hast, was macht das denn mit dir?
Also ich glaube natürlich das Zweitere. Du sagst, es ist eine rhetorische Frage. Wobei ich sagen muss, so zurückblickend, auch was ich gemacht habe, ich war fast 30 Jahre jetzt bei Mercedes, war das, als ich in Führungsverantwortung kam, immer schon in mir. Also ich habe eigentlich, wenn ich das so sagen darf, nicht so sehr diese großen Meetings mit vielen Menschen, wo es um Dinge, Projekte ging, war mir ferner, als bei den Menschen zu sein. Mhm. Mich zu interessieren, was steckt in dem. Ich habe damals schon, haben wir oft Analysen gemacht, das sind seine Stärken, das sind die Schwächen, und haben dann ja versucht, okay, da müssen wir dein Potenzial noch holen. Also hast du mit den Leuten über Kurse und on the job, off the job gesprochen, wie wir die Schwächen irgendwie wegbekommen und zu Stärken machen. Das hatte ich nie so richtig verstanden. Das hat doch jeder. Du musst doch die Stärken herausholen. A, weiter stärken und B, die musst du doch abfordern von demjenigen. Und das ist mir dann wieder, weil du gefragt hast, auch klar geworden. Ich glaube, indirekt habe ich es immer schon gemacht. Aber durch das, was du mich oder Vorsprung mit gelehrt hast, sind viele Dinge klar, noch klarer geworden. Boah, das habe ich vielleicht instinktiv schon gemacht war in mir. Aber jetzt wird es mir A noch klarer und jetzt musst du es noch mehr spielen. Und weil du gefragt hast, was ist es? Es ist eigentlich schade, aber das ist einfach endlich. Wir waren bei Mercedes an so einem Punkt, deswegen kann ich nur von meinen Kollegen hoffen, dass sie den Weg weitergehen, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass er richtig ist. Und es hat mit mir das gemacht, dass ich auch noch heute so intensiv über das nachdenke, sage, das ist der Weg. Es ist eigentlich schade, dass du nicht schon intensiver früher den begonnen hast, weil er braucht einfach diese Zeit. Und es ist auch richtig so. Die Mensch, auch ich habe viel Zeit gebraucht. Ich habe oft gedacht, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, warum, wenn er sagt, es ist so verständlich, warum tut er es nicht? Aber auch ich muss ja fairerweise sagen, 2016 begonnen, Leadership-Prinzipien, mit euch zusammengearbeitet. Es hat ja auch 2-3 Jahre intensivster innerer Auseinandersetzung bei mir gebraucht, bis ich diesen Weg gefunden habe, bis ich diese Überzeugung hatte.
Das ist also so faszinierend, dir zuzuhören, weil ich ja diesen Weg begleitet habe und eben auch in mir diese ganzen Prozesse stattgefunden haben. Ja, wie schon gesagt, dieses auch sich mir dich erschließen als Wesen, ja, und in dieser Ganzheitlichkeit, in der du einfach der Welt zur Verfügung stehst, wo ich mir bis zum heutigen Tag die Augen reibe, wie du es schaffen konntest, in dem System Daimler damals auch dahin zu kommen, wo du bist, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Verantwortlichkeit, mit deinem ganzen Sinn- und Zweckgefühl. Ja, du musst ja auch unglaublich viel Verschwendung erlebt haben, ja, also auch zermürbende Verschwendung erlebt haben, die du erst im Nachhinein überhaupt als zermürbende Verschwendung einordnen konntest. Vorher dachtest du wahrscheinlich genau wie ich auch damals in meinem Managerjob, dass das halt so sein muss. Das ist halt so. Ja, das geht halt nicht weg. Das ist Teil dessen, wofür du hier dein Geld bekommst. Also quasi dieses Riesengehalt als Schmerzensgeld. Und tatsächlich war meine Lernreise ja eine ähnliche. Die vollzog sich anders, weil ich eben damals 2007 Nils Fläging, Nils, falls du zuhörst, ich bin dir ewig dankbar, du weißt es auch, an der Frankfurt School of Finance in diesem Vortrag saß, wo das ganze Thema Menschenbild aufgemacht wurde. Und mir klar war, dass auch ich als HRler in einem Menschenbild rumfummel, das einfach völlig inadäquat ist, ja, mit Hilfe dessen wir nirgendwo hinkommen werden, auch als Menschheit nicht. Und so begann für mich 2007 diese gigantische Reise, die dann 2016 plötzlich mit dir in einer Art und Weise ins Leben kam, wie ich es mir vorher ja nie zu träumen gewagt hatte. Ja, auch ich damals dachte, mit der Art und Weise, wie ich jetzt auf mich selber und auf das Leben und auf Arbeiten und auf Unternehmen schaue, habe ich überhaupt keine Chance, irgendwo anzukoppeln, weil mich alle für einen Spinner halten werden. Und du hieltst mich nicht für einen Spinner, sondern du hast gesagt, verdammt nochmal, da ist ja echt krass was drin. Und mittlerweile, 2024, diskutieren wir ja mit ganz vielen Unternehmen auf einem ganz anderen Level, weil es viel mehr Verständnis für diese Dinge insgesamt da. Und es sind halt die Pioniere wie du in dem wirklich, ja, ultra konservativen Kontext. Ich meine, es gibt ja kein Unternehmen, das konservativer, vielleicht noch Thyssen, keine Ahnung, aber konservativer und deutscher ist als der Mercedes. Ja, von wegen hier Staatsministerium für Automobilbau. Wir wissen es, wie wir immer spaßeshalber sagen. Und da in diese Form von sehr mechanistisch denkendem Kontext so viel Menschlichkeit und Verbindung reinzuschießen wie du, und zwar und damit ja ultra viel Wertschöpfung zu generieren. Die ganzen Zahlen innerhalb der Bodytech sind ja einfach jetzt ganz anders, als sie damals auch gewesen sind. Und eben auch allen Zweiflern zu zeigen, ey, guck mal da, das ist nicht nur irgendwie ein sozialromantischer Traum, sondern es ist harte betriebswirtschaftliche Realität, die wir hier aufbohren. Das ist schon einfach von besonderer Qualität. Ja, und sicherlich, und wie gesagt, 2024 diskutieren wir diese Themen anders als noch 2016. Bist auch du sehr stark dafür verantwortlich, dass dem so ist. Und innerhalb von Mercedes-Benz bist du ja tatsächlich die Leadership-Figur überhaupt. Das ist kein Ola Källenius. Das war sicherlich ein Dieter Zetsche, der damals Leadership 2020 losgetreten ist. Aber du bist ja jetzt innerhalb des Konzerns, jetzt bist du draußen. Aber bis zu dem Zeitpunkt warst du ja der Ansprechpartner für das Thema Führung überhaupt.
Ja, aber ich muss dir sagen, ja, ich erinnere mich noch, als wir gestartet sind, du warst dabei, als wir Ola Källenius eingeladen haben. Es war zu Beginn, glaube ich, als wir Corona dann hatten. Klar, in ganz großen Raum, ganz wenige Menschen nur, erinnere mich nur, wo wir da gesessen sind. Und ich finde schon, Ola hat eine klare Linie für mich. Das hat mir immer geholfen, weil ich habe ja nie was getan, das außerhalb Mercedes war. Ich habe immer, Mercedes hat eine klare Vision, ein Ziel, und dem habe ich mir untergeordnet. Aber ich habe es halt so anders gemacht. Das Was war, habe ich nie vorgestellt. Wir müssen erfolgreich sein. Ja. Und du musst auch Ergebnisse bringen, weil sonst ist alles andere Gefühlsduselei, wissen wir auch.
Klar.
Aber das Wie, das war immer unser Credo. Das Was ist klar, wir stellen kein Ziel in Frage. Aber wenn es noch so hart ist und vielleicht unerreichbar erscheint, aber lass die Finger weg vom Weg. Den gestalten wir. Und den gestalten wir eben anders, wie den, wie wir diesen eher bewussten, konservativen Weg. Wir machen immer einfach nur mehr kontinuierliche Verbesserungen und dann wird es schon irgendwie werden. Und jeder wusste, das ist nicht, und haben die Augen dazu gemacht. Der Weg war für mich der viel klare. Der hat zum Erfolg geführt. Und ich muss auch sagen, in den vielen Auseinandersetzungen, du warst auch dabei mit Jörg Butzer, mit meinem direkten Produktionsvorstand, der mir einfach diesen Freiraum, den wir auch gesagt haben, gib mir den Freiraum, er hat ihn mir gegeben, da bin ich ihm heute noch dankbar drüber und hat sich interessiert da dafür. Und ich finde, Jörg ist auch auf einer persönlichen Transformationsreise. Es ist spannend. Auch ich habe viel von ihm gelernt. Ich hoffe, er hat ein bisschen was von mir mitgenommen. Und das ist ja das Schöne. Nicht Hierarchie weiß alles und du orderst sie unter, sondern du darfst dich äußern, Speak-up-Culture, zu sagen, was geht. Und das war, glaube ich, die große Chance. Sie war da. Ich kann von mir nur sagen, was war da besonders? Ich habe mir die Freiheit genommen, es einfach im Wie anders zu machen. Du hast mir viel dabei geholfen. Wir haben uns gegenseitig immer wieder ergänzt. Also. Und das war das Schöne, zu sehen, es geht auch anders. Und ich glaube, der Weg ist erst am Anfang, das ist das Schöne. Der kann noch viel intensiver und wirksamer sein.
Also der Mercedes wird für mich nie ein normales Unternehmen sein, weil wir immer aus dem tiefen Wissen bezüglich des Unternehmens kommen werden. Und der Weg ist schon spannend, auch wie als Dieter Zetsche damals sagte, wir sind kein Automobilhersteller mehr. Ja?
Ja.
Und nicht sagte, was wir sind. Ja? Also die Spekulationen von hunderttausenden Menschen, was sind wir denn nun?
Ja. Ja.
Der hat das ja aus dem Kalkül heraus gesagt, dass es jetzt einfach eine Neuerfindung des Unternehmens geben darf. Ja? Und hat das Unternehmen damit sicherlich in Instabilität gestürzt, in Anführungszeichen, die extrem viele Horizonte und Korridore aufgemacht hat. Und Ola hat es dann wieder so ein bisschen zusammengeschnurrt auf das ganze Thema Elektromobilität und Luxus. Und ich glaube, das hat dem Unternehmen auch gut getan, wieder so eine Form von
Klarheit
einfach zu bekommen. Okay, das und das sind wir jetzt und dem können wir jetzt auch anders zuarbeiten. Und jetzt wissen wir auch, ist das Thema Tactical Flexibility, heißt es, glaube ich, das jetzt gerade Teil dessen ist, was Mercedes sein will. Also, und da kommen wir schon in die Richtung Transformationsfähigkeit, von dem wir immer sprechen. Also mit anderen Worten, wir müssen so anpassbar sein, dass das, was von außen kommt und das dem und was von innen kommt, so gut matcht, dass es sich immer wieder verändern kann. Und ich bin halt sehr gespannt auf den Weg, ja. Und ich weiß, dass Mercedes mit dir als Angestellte mit Sicherheit jetzt nicht mehr rechnen kann, aber vielleicht kann Mercedes ja mit dir in anderer Funktion rechnen. Müssen wir auch nicht rumorakeln. Du hast eine große Affinität zu Vorsprung at Work. Vorsprung hat eine große Affinität zu Mercedes. Wer weiß, wie dieser Weg da insgesamt sich weiter vollzieht. Da wollen wir jetzt nicht orakeln. Aber es ist und bleibt spannend. Und es ist einfach großartig in diesen Wahnsinnstransformationszeiten, also auch in gesellschaftlicher Art und Weise, vollzieht sich ja alles im Augenblick in Wandlung zu wirken. Ja, und eben gerade auch du, der aus einer wirklichen Old Economy kommt, auch aus einer Old Economy Prägung, auch deiner Persönlichkeit, diese riesige Wandlung, Raupe zum Schmetterling oder wie immer man das nennen will, mitmachst, um auch anderen Menschen die Hoffnung zu geben, dass es geht. Ja, das ist einfach, einfach eine schöne Geschichte. Du hast mir eine Frage mitgebracht, so wie jeder Forecast-Gast mir eine Frage mitbringt. Und ich freue mich auf diese Frage, Frank. Was möchtest du mich fragen?
Was ich dich fragen möchte, ist, weil mich das die letzten Jahre beschäftigt und weiterhin beschäftigt. Und es ist so, wie du gesagt hast, mein Herz wird immer für Mercedes schlagen und ich werde auch weiterhin mich freuen, wenn es nach vorne geht, aber ich werde leiden, wenn ich lese, es geht denen nicht so gut. Und deswegen ist auch dieses Bestreben, wo kann ich helfen, so groß. Aber in vielen Gesprächen merkst du, es ist dieser Wunsch da, man spürt so weiter so ist keine Option. Aber keiner hat so ein bisschen diese Idee, wie können es weitergehen. Und ich habe immer so das Gefühl, das, was ich lernen durfte mit euch zusammen, gibt eine Vision, gibt eine Chance, gibt einen Zeichenweg auf, ob der richtig ist und ob der vielleicht einer von vielen, vielen anderen, mag ja sein. Aber es ist ja immer die Frage, warum schaffen wir es nicht, Menschen zu überzeugen, wenn sie dann mal sagen, das hört sich gut an, genauso müsste es gehen. Und das ist völlig richtig, was du sagst, Richter. Oh, du hast uns so gut beschrieben und du hast mir eine Lösung angeboten. Warum nehmen wir sie nicht? Warum springen wir nicht auf? Diese Spontanität. Ich erlebe oft, ja, muss ich nochmal überlegen. Ich muss jemanden fragen. Was kostet es denn? Oh, vielleicht ist es zu teuer. Ich weiß nicht. Warum haben wir nicht diesen Mut, das ist immer wieder Mut, bei so viel Klarheit zu sagen, und das nehme ich jetzt?
Ja, das ist natürlich eine ganz große Frage. ich glaube, das hat ganz viel auch wiederum mit individueller Prägung zu tun. Und das ist ja im Mercedes-Universum sehr deutlich, dass es fürs individuelle Überleben immer noch sehr gut gereicht hat, so zu arbeiten. Und systemisch intelligent zu handeln innerhalb von Mercedes bedeutet, nach oben zu gucken. Also mit anderen Worten, was will der Chef? In welcher Art und Weise kann ich mich hier durch mein Verhalten in Sicherheit bringen? Das ist, indem ich dem gefalle, der über mir sitzt. Das ist immer noch ein Muster, das bei Mercedes ganz gut funktioniert. Und ich glaube auch, so ein Ola, bei dem wir jetzt ja nur auch mehrfach schon gewesen sind und mit dem wir gesprochen haben, der hat auch noch einen Aufsichtsrat, der hat auch noch einen Kapitalmarkt, der hat auch noch Stakeholder, Shareholder, die ihm erzählen, okay, ich will das und das und das und das von dir. Und er guckt sich einen relativ engen Korridor an. Und dann, wenn wir da kommen und ihm eine Geschichte erzählen, jetzt bemühe ich ein Bild von der sehr geschätzten Gitta Pein, falls du mir zuhörst, Gitta, viele Grüße. Wir haben versucht, ein mehrdimensionales Schwein durch einen eindimensionalen Schlitz zu stopfen. Also mit anderen Worten, der Ola wird auch dafür bezahlt, generell durch diesen eindimensionalen Schlitz zu gucken, weil er sagt, okay, weil er sich denkt, er muss diese Interessen in irgendeiner Form befriedigen. Und es kann nicht sein, dass der Ola uns nicht verstanden hat. Das ist unmöglich. Ja, ich glaube, er hat uns total verstanden. Und ich glaube, er hat nur für sich selber entschieden, wenn ich das jetzt tue, dann habe ich gegenüber den Menschen, die mich fragen, warum ich das tue, nicht die Antworten. Weil der hat auch gemerkt, wenn ich das tue, muss ich wiederum gegenüber anderen das mehrdimensionale Schwein durch einen eindimensionalen Schlitz stecken. Und dieser Schlitz ist zu klein. Die werden es nicht verstehen. Und du hast es auch nicht verstanden. Du hast es gespürt. Für die, du hast gemerkt, das ist okay und du hast dich selber persönlich, ich sag mal, überwunden. Ich habe dich auch nicht überzeugt, du hast dich selbst überzeugt. Du kannst Menschen nicht überzeugen, hast du selber gemacht. Und du hast gesagt, okay, da ist sowas für mich drin, ich kann das nicht kontrollieren, aber ich weiß, es ist richtig. Und dem bist du gefolgt. Und das ist eine Tugend, die ist selten. Weil viele, viele Menschen spüren, die sind unzufrieden bei der Arbeit, die merken genau, die Wertschöpfung stockt, die wissen genau, Konkurrenten sind schneller und so weiter. Aber dass das fundamental mit sich selber etwas zu tun hat, mit eigenen Glaubensmustern, mit eigenen konditionierten Dingen im Kopf, das ist den meisten Menschen in der Art und Weise nicht klar. Und ich glaube, dass gerade eben ein Ola, der in der Art und Weise konditioniert ist, wie er konditioniert ist, der ist auch schon seit wie vielen Jahren bei Mercedes? 30? Das System frisst immer seine Kinder. Ja, und dann braucht es im Zweifel den harten Impuls von außen. Und ich habe ja vorletzte Woche, war ich bei der Renata Junge-Brünger, habe einen Vortrag gehalten über Leadership, habe da gesagt, es werden zehntausende Stellen wegfallen, vornehmlich auch bei Führungskräften. Das verträgt so ein Konzern dann ganz schlecht. Ja, also der Impuls muss generell von außen kommen und der muss heftig kommen. Mit anderen Worten, wie gesagt, ein Konkurrent ist schneller, die Zahlen brechen ein, wir müssen Leute entlassen. Ja. Hätte der Daimler sich vor 10, 15 Jahren konsequent auf so einen Transformationsweg gemacht, ja, wäre das wahrscheinlich heute in der Art und Weise gar nicht notwendig. Aber jetzt ist es notwendig, weil einfach viel zu lange nicht gehandelt worden ist. Wer nicht transformiert, wird irgendwann restrukturiert. Und irgendwann kommen dann ganz, ganz harte Wahrheiten auf einen zu, die vermeidbar gewesen wären, wenn man früher den eindimensionalen Schlitz für die mehrdimensionale Wahrheit aufgemacht hätte. Und das ist insgesamt nicht passiert, aber es ist auch alles in Ordnung. Es ist auch nicht zu spät. Ich glaube, da kann ganz viel passieren in Zukunft. Aber auf deine Frage, warum wird es denn nicht genommen, glaube ich, ist immer die Antwort individuelle Angst beziehungsweise individueller Unwille, diesen Schlitz aufzumachen.
Glaubst du, das haben wir auch gesehen, die Welt war lange Zeit schwierig, sie war kompliziert.
Ja.
Und dafür haben wir tolle Management-Methoden entwickelt, bis hin zu, du weißt, Mercedes war, wir haben von uns selber gesagt, wir sind Weltmeister in Taskforce. Wenn es wirklich kritisch war, dann haben wir zusammengeholfen, haben es immer gerettet.
Ja.
Aber wir haben auch gemerkt, diese Welt, und die hat sich nicht erst in den letzten 2, 3 Jahren, sondern eher 10 Jahre, hat sie sich langsam neben dem Komplizierten zu extrem komplex, wahrscheinlich sogar jetzt langsam hochkomplexen Strukturen entwickelt. Und dafür haben wir keine Lösung. Und wir versuchen immer, habe ich das Gefühl, die komplexen Probleme mit unseren Managementmethoden, die aber komplizierte Lösungen haben. Und das ist das, wir stehen da, vertrauen wir dem Neuen noch nicht. Und ich, wenn ich zurück überlege, ich hab mich auf was eingelassen, wo ich auch nicht wusste, wo es genau hingeht. Es hat sich einfach gut angefühlt.
Ich habe mich auch nicht überzeugt. Du sagst, du bist nicht überzeugt.
Ja, ich
niemals
und das überzeugt. Ist manchmal auch, und ich hatte ja nicht im Kopf, oh, das schadet mir. Ich scheitere, ich werde scheitern, das wusste ich auch da und dort. Es ist ja nur die Frage, wie gehe ich damit um? Wir haben aber Fehlerkultur, wie gehen wir mit Fehlerkultur um? Gehen wir um, wollten wir lernen? Ich glaube, da haben wir noch Lernbedarf. Aber ich habe immer gedacht, ja, vielleicht ist es, du scheust dich, weil du sagst, oh, das könnte mir persönlich eingekreidet werden, also lasse ich doch besser die Finger davon. Und das ist dieses, das habe ich nie verstanden, habe ich auch nie gemocht, dieses Verstecken dahin. Nein, hinstellen, sagen, das, ich hatte, Ich war mit Fug und Recht auf dem Weg, weil ich die Annahmen getroffen habe, nach bestem Wissen und Gewissen, und jetzt ist es angeschaut. Aber ich konnte lernen, ich konnte so viel lernen durch das. Und das hat einen größer gemacht. Und ich glaube, da liegt auch was drin. Wir müssen uns mit diesem Begriff Führung, was ist Führung, was da drin, dass es halt extrem mit Menschen zu tun hat. Ich habe so umgeswitcht, und ich habe ja selber immer, hast teilweise mitgehalten, was ich gesagt habe, am Anfang, wir müssen 50% unserer Zeit mit Menschen verbringen, in 1:1, in ehrlichen Miteinander, haben viele gesagt, das geht ja gar nicht, dann kann ich mir nicht mehr um das Projekt oder um die Kennzahlen kommen, sagen, dafür haben wir Spezialisten. Und zum Schluss war ich der Überzeugung, du musst eher 80% bei den Menschen sein, das ist es. Wir haben viel allein im Sport genommen. Mhm. In den schwierigen Situationen, wenn, nimm halt Fußball, die Abwehr nicht funktioniert, da geht der Trainer nicht aufs Feld und organisiert die Abwehr. Wenn die Tore nicht geschossen haben, geht er nicht rein, schießt das entscheidende Tor. Analysiert und reagiert aber sofort. Und das ist das, an dem ich immer mich so ein bisschen orientiert habe. Ja, das ist es, die Menschen stark machen, sie groß zu machen in dem, was sie können, nämlich in ihren Stärken, und sie dort zu fördern. Das wird Führung sein.
Ja, und es ist ja auch die einzige Möglichkeit, dieser Komplexität oder Ultrakomplexität zu begegnen, ja. Ich meine, der Mensch ist eine absolute Wunderwaffe in Komplexität. Die Technik ist es nicht. Ja. KI kann es die Komplexität vielleicht auf Kompliziertheit runter reduzieren, aber das, was am Ende übrig bleibt und alles das, was nach vorne erfunden werden muss, gestaltet werden muss, ist erstmal menschliche Aufgabe. Und uns da wieder hinzubringen, als Menschen zu sagen, wir nutzen unsere hyperkomplexen Computer da oben, erst recht, wenn sie sich miteinander verbinden, um einfach zu gestalten, was gestaltet werden will. Das ist halt die nächste ganz große Transition, auch in der Gesellschaft. Wir kommen eben aus der Zeit der Industrialisierung, wo wir uns auch als Menschen ein Stück weit verzweckt haben, dieser Kompliziertheit untergeordnet haben im Funktionieren. Und sich da jetzt wieder rauszuschaffen und zu sagen, hey, ich bin aber letztlich der Gestalter der Wirklichkeit und nicht das Opfer meiner Umstände. Erst recht, wenn ich mich mit jemand anderem koppel oder mit größeren Gruppen koppel, können ja Dinge entstehen, von denen ja kein Mensch jemals gedacht hat, dass sie entstehen würden. Und das ist die einzige Chance, die uns auch in Zeiten von künstlicher Intelligenz als Menschheit das Überleben sichert. Sonst wird uns die Technik auffressen. Und sich das zu vergegenwärtigen und für sich selber und für andere da darauf hinzuwirken, das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde, ja, das Gebot der Zeit. Und ich reflektiere jetzt unsere letzten 40 Minuten, die wir gesprochen haben. Ich glaube, sie sind echt historisch. Ich glaube, wenn man sich das in 10 Jahren mal anhört, wird man sagen, hey, was hat der Frank damals schon alles gesehen? Guck mal, was seither alles passiert ist. Per se hat er uns einen sensationellen Leitfaden an die Hand gegeben, wie Führung funktioniert, wie Zwischenmenschlichkeit im Unternehmen gestaltet werden kann und so weiter. Also nicht nur für die letzten Jahre bin ich dir dankbar, sondern auch für die letzten 40 Minuten in der Art und Weise, wie du dich hier mitgeteilt hast. Steckt für mich ganz viel drin, für unsere Zuschauer, Zuhörerinnen und Hörer hoffentlich ganz viel. Und wo immer der Weg uns hinführen wird. Und tatsächlich, 2024 sitzen wir hier, uns, glaube ich, wechselseitig sehr, sehr gut kennend, uns wechselseitig sehr schätzend. Und ich bin wahnsinnig dankbar für die Begegnung, ja, dass du in mein Leben gekommen bist. Es gibt ja keine Zufälle, es sollte wohl so sein. Es sollte jemanden geben, der das, was ich irgendwie, woran ich glaube, auf allerhöchster Ebene irgendwie mitreflektiert, mitgestaltet. Und das bist tatsächlich du. Und mein Dank könnte nicht inniger sein, lieber Frank. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Energie und auf weitere gemeinsame Gestaltung.
Vielen Dank an dich. Vielen Dank für das, was ich lernen durfte. Unsere gemeinsame Zeit, sie war so spannend und deswegen freue ich mich, dass wir auch eine Zukunft gemeinsam haben.
The best is yet to come.
Danke dir. Vielen Dank, Frank.